Wölferadio, der VfL-Podcast mit Dennis Lindner.
Eine bunte Woche liegt hinter unserem VfL und damit willkommen zum Wölferadio. Ja, es war das letzte Wochenende, der tolle Trip, den viele von uns gemacht haben, nach St. Pauli, sich angucken, wie sich unsere Wölfe am Millerntor schlagen. Das war ein, ja, vom Ergebnis her sehr müdes, aber von den Rängen her sehr buntes 0:0. Unter der Woche dann der fantastische Sieg gegen den Champions-League-Finalisten aus Dortmund. Ein 1:0 nach Verlängerung durch diesen Traumkullerball von Jonas Wind. Ich mache es ein bisschen größer, als es ist, weil warum denn auch nicht? Und dann am Wochenende das 1:1 gegen den FC Augsburg, über das wir uns jetzt mal unterhalten müssen, bevor wir vorausschauen auf den ersten FC Heidenheim.
Wölferadio. Rückblick.
Schauen wir doch erstmal auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften, die da am Wochenende aufeinander getroffen sind. Der VfL wieder mit der Viererkette, was mich ja bekanntlich sehr, sehr freut, mit einem 4-2-3-1, so über dicken Daumen gepeilt. Gerade in der Offensive ist das schwer zu sagen, weil Jonas Wind so ein bisschen der Freigeist ist. Er ist irgendwas zwischen zweiter Spitze und dem Zehner im System. In der Innenverteidigung spielen mit Koulirakis und Dennis Wawro die das in den letzten Wochen auch gemacht haben. Sepp Bornau ist immer noch krank und außerdem und verteidigen Fischer und Mehle. Im defensiven Mittelfeld bekommt Benze Dardai nach seinem tollen Spiel gegen den BVB eine weitere Chance, um sich neben Maxi Arnold praktisch im Mittelfeldblock zu zeigen. Das hat er sich wirklich verdient und freut mich auch, dass sowas dann auch belohnt wird und man nicht einfach wieder zum normalen System übergeht. Auf den Außen spielt dann Riedle Baku, wie üblich eigentlich in den letzten Wochen, den offensiveren Part. Und auf der anderen Seite Thiago Tomasch, der in letzter Zeit häufiger auch mal im Sturm gespielt hat. Aber jetzt hat man versucht, die Geschwindigkeit auf die Flügel zu bringen, damit man die Augsburger Außenverteidiger knacken kann. Auf der Bank gibt es dann auch was Erfreuliches zu sagen. Lukas Netscher ist endlich wieder da. Der war ja eigentlich schon fest eingeplant für, ich meine, das Spiel sogar gegen St. Pauli. Da gab es irgendwelche technischen Probleme, weil irgendwie bei der Nominierung des Spielers, der so lange verletzt war, irgendwas schiefgegangen ist. Und gegen Dortmund war er dann trotzdem nicht im Kader. Jetzt ist er dabei und es passt alles. Und das ist auch ein gutes Omen, muss man sagen. Den letzten Sieg gegen den FCA gab es 2021 durch ein Tor von Lukas Matcher. Augsburg spielt mit einem 3-4-3. Die haben in den letzten drei Spielen mit der gleichen Formation gespielt. Aus Wolfsburger Vergangenheitssicht ist Elvis Rexbitscheid zu nennen, der ja bei uns ausgebildet wurde. Und wie das immer so ist, wenn der in Wolfsburg spielt, ist er extra motiviert, holt sich natürlich auch die gelbe Karte ab. Augsburg mit zwei Siegen in dieses Spiel gegangen. Lustigerweise haben sowohl der VfL als auch Augsburg die letzten beiden Spiele dafür gesorgt, dass es in Dortmund sehr unruhig geworden ist. Man hat nämlich beide geschlagen. Dazu hat Augsburg noch im Pokal gegen den FC Schalke gewonnen. Das ist jetzt nicht ganz so beeindruckend wie ein Sieg gegen Dortmund, aber den haben sie sich ja vorher auch geholt. Von daher kann man da nichts groß zu sagen. Das ist schon nicht schlecht. Die Mannschaft ist eingespielt. Jestorum macht da eine gute Arbeit und holt das Maximum, finde ich, aus dieser Mannschaft raus. Schauen wir in den Spielverlauf. Der ist anfangs, also eigentlich muss man jetzt schon mal ganz platt sagen, es ist wirklich wieder kein besonders gutes Spiel. Aber gerade der Anfang ist zäher als zäh. Der FCA scheint einfach mal Verbotszone Wolfsburger Hälfte zu haben. Die ersten 25 Minuten kommen die da praktisch gar nicht raus. Der VfL hat 70%+ Ballbesitz und alles, was dabei rauskommt, sind zwei Fernschüsse. Es ist alles wieder, ja, das ist eine Kritik, die wir gefühlt seit Jahren ausdrücken müssen am VfL. Es ist alles ein bisschen langsam, es ist uninspiriert. Der Ball wandert durch die Abwehrreihe nach links und nach rechts. Und auch wenn links, rechts bei den Holländern ganz erfolgreich war, bei uns ist das ein bisschen unansehnlich. Nach 25 Minuten ungefähr ist es dann soweit. Der FCA nimmt auch ein bisschen am Spiel teil, hat einen gefährlichen Abschluss und als Ausgleich gibt es dann direkt den Gegenangriff. Mo Amura taucht auf dem rechten Flügel auf, spielt eine Flanke wunderbar auf Mehle, der nimmt den Ball an, guckt ein bisschen, schießt aufs Tor, der wird ganz doof abgefälscht und trotzdem kann ihn der gegnerische Keeper noch halten. Das war wirklich, also eine tolle Chance, gut verteidigt. Schade, da hätte mehr bei rauskommen können. Amura auch wirklich mit einerseits toller Übersicht, andererseits halt die Flexibilität da rauszukommen, das ist schon nicht schlecht. Den Nachschuss dazu bekommt übrigens ein Augsburger an den Arm. Ich glaube, Riedle Baku schließt da ab. Da wird kurz gemeckert, aber dann ist allen auch klar. Also das ist eindeutig kein Elfmeter. Der Arm, die Distanz war kurz, der Arm ist angelegt. Herr Schlotterbeck hat am Wochenende oder unter der Woche fürs Rumgejammer, weil sowas kein Elfmeter gab, eine gelbe Karte gesehen. Der VfL hat nicht so viel gejammert und ist deswegen dann auch ruhig damit durchgekommen. Kann passieren. Was auch passieren kann, aber wirklich nicht sollte, ist das, was in der 30. Minute passiert. Kevin Schlotterbeck hat in der Augsburger Verteidigung den Ball und man sieht ihm an, der hat also wirklich eigentlich gar keine Ahnung, was er damit anfangen soll. Und er guckt so ein bisschen fragend und denkt sich, na ja, was mache ich? Spiele ich mal einen Pass. Und er spielt so einen Steckpass über 50 Meter, der kommt nie an. Also wenn das American Football wäre, hätte ich gesagt, das ist eine Hail Mary, der versucht einfach den Ball irgendwo hinzubolzen und hofft, dass nichts passiert. Das Problem ist, dass sich beim VfL auch alle sicher sind, dass da nichts passiert. Und Kamil Gabrara und Dennis Wavro gehen beide zum Ball und spielen eine Partie, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und Tietz, der übrigens aus Groß-Schwülper kommt, was mir auch nicht bewusst war, spitzelt den Ball weg und schiebt ihn ins leere Tor ein. Das ist richtig bitter. Vom Spielverlauf könnte es nicht unverdienter sein. Es ist jetzt nicht so, dass der VfL an Chancen die Augsburger an die Wand geklatscht hätte, aber es ist so, dass die Augsburger einfach noch gar nicht gefährlich vom Tor waren und dann die erste Chance, die eigentlich gar keine sein darf, wird dann direkt verwandelt. Das ist wirklich, wirklich bitter. Viel schlimmer kann es in so einem Spiel gar nicht laufen, wenn die Mannschaft sowieso nicht das Selbstvertrauen hat, das sie braucht. Ja, und im Endeffekt hätte man dann auch schon die erste Halbzeit abpfeifen können. Man merkt, dass die Augsburger in ihrer Defensivarbeit noch souveräner werden. Der VfL versucht es ein bisschen, aber wenn man ganz ehrlich ist, nicht jeder Versuch macht klug und das hat gar nichts gebracht. Deswegen schauen wir schnell in die zweite Halbzeit. In der Halbzeitpause gab es bestimmt einen ordentlichen Einlauf von Ralf Hasenhüttl, weil der nicht zufrieden sein konnte, besonders mit der Offensivbewegung. Man merkt, dass der VfL sich auch bemüht, das besser zu machen, aber es kommt nicht so viel dabei rum, das muss man leider feststellen. Es gibt einen wilden Schuss von Thiago Tomasch. Der macht das nicht schlecht, aber er tut sein Bestes, das muss man sagen. Und dann geht es auch an die Wechsel. Jonas Wind und Kilian Fischer gehen raus. Dafür kommen Kevin Behrens, der wieder von Pfiffen begleitet wird, und Lovro Meier. Und das wird mit den beiden wird es tatsächlich besser. Nach und nach kommen die Chancen. Es gibt einen tollen Lupfer, der auf Thiago Tomasch gespielt wird, der den mit der Brust annimmt und ihn am Torwart, aber leider auch am Tor vorbei, löffelt. Das wäre ein absolutes Traumtor geworden. Und als wäre das nicht das Schlimmste, dass dieses Tor nicht reingeht. Es dauert keine 10 Minuten, da muss Lovro Meier schon wieder raus. In der Wiederholung hat man gesehen, er macht einen großen Schritt und zerrt sich irgendwas im Oberschenkel. Inzwischen wissen wir, dass es ein Muskelfaserriss ist. Das heißt, 3 bis 4 Wochen ist er wieder raus. Der November für Lovro Meier war also wirklich relativ kurz. Für ihn kommt dann Yannick Gerhardt, unser Schweizer Taschenmesser. Im Endeffekt kann man, wenn ein Spieler verletzt raus muss, kann man sagen, wir wechseln einfach immer Yannick Gerhardt ein, das ist nie verkehrt. Und auch hier war es dann wieder so. Das Spiel nimmt dann immer mehr Fahrt auf, aber es geht halt von Standgas auf leicht aufs Gaspedal drücken. Man merkt, die Wölfe wollen das Spiel wirklich drehen. Jörg Mehle hat eine wirklich tolle Chance, als Koulirakis den Ball mit dem ihn innewohnenden Frust quer durch den Strafraum pölt und Mehle möchte den Ball annehmen oder beziehungsweise nimmt ihn gar nicht erst an, sondern zieht direkt ab. Wahnsinnig gut gemacht, noch besser aber vom Augsburger Keeper, der den Ball entschärfen kann. Da war richtig viel drin, das war wirklich gut gespielt und ja, man merkt es, also Augsburger Chancen muss ich gar nicht mehr groß erwähnen. Die Wolfsburger tun alles, um irgendwie hier den Punkt rauszuholen. Dann ist es soweit, es brandet wirklich großer Jubel in der Volkswagen Arena auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, weil mich das wirklich von Herzen für ihn gefreut hat. Lukas Metscher wird eingewechselt, der der eine absurde Leidenszeit hinter sich hat. Er hat in der letzten Saison 84 Minuten gespielt und ist jetzt dann endlich wieder da. 84 Minuten wohlgemerkt in Pokal und Liga. Also es ist nicht die Welt und da ist er jetzt schon auf einem guten Weg, das auszugleichen. In den 84 Minuten in der letzten Saison hat er übrigens es auf 2 Pflichtspieltore gebracht. Also von daher ein Spieler, den wir sicher gebrauchen können. Und ja, Lukas, schön, dass du wieder da bist. Bleib gesund und dann wird das eine richtig gute Sache. Und auch am Samstag war es schon sehr, sehr gut, dass er dabei war, denn Benze Dardai spielt eine Flanke in den Strafraum, Metscher springt hoch, köpft den Ball, verlängert ihn zu Joachim Mehle, der eine Wahnsinnsübersicht zeigt, weil aus wirklich kurzer Distanz schießt er nicht etwa blind drauf, sondern legt ihn auf Mo Amura, der dann aber blind abschließt. Aber mit einer Wucht und einer Entschlossenheit. Ich glaube, wenn der Ball nicht ins Tor gegangen wäre, der wäre heute noch unterwegs. Der hätte inzwischen 1 bis 2 Umlaufbahnen gekreuzt. So schießt er ihn aus dem Stand mit voller Wucht ins Tor und holt uns den Ausgleich. Es ist so, so verdient gewesen. Es war also der Moment war fantastisch, es war so, so schön und ja, leider ist es das Problem, dass das der Schlusspunkt war. Danach gibt es noch ein bisschen Rumgeplänkel, aber wenn man ehrlich ist, viel passiert ist nicht mehr. Ja, wenn man sich die Statistiken anguckt von diesem Spiel, dass der VfL wirklich überlegen bestritten hat, da muss man schon sagen, 18-3 Torschüsse, 624-269 Pässe, 85% Passquote, was beim VfL auch wirklich ungewöhnlich ist, weil wir in letzter Zeit wirklich erbärmlich schlechte Passquoten haben, 70% Ballbesitz. Das sind schon wirklich überlegene Statistiken. Das sind solche, eigentlich, wenn man sich das so anguckt, sind das so ein bisschen solche Pep Guardiola-Statistiken. Das Problem ist, man hat das nicht gesehen, also es sah nicht direkt nach Pep Guardiola aus. Wenn man nämlich ganz ehrlich ist und sich mal anguckt, wie die meisten Pässe gespielt werden, dann sind von diesen 624 wahrscheinlich 24 Pässe nicht von Kulirakis, Grabara oder Wawo gespielt worden. Sprich, wir haben wieder sehr, sehr viel den Ball durch die Innenverteidigung zirkulieren lassen und die kriegen da einfach zu wenig Unterstützung. Da muss irgendwie mehr passieren. Man hat ab und zu bei Max Arnold gesehen, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, aber das passiert in meinen Augen nicht oft genug und nicht entschlossen genug. Auch Benze Dardai hat das probiert, aber in Summe ist das noch, also ist mir das zu wenig. Da muss eigentlich mehr Mut und mehr Offensive rein, dadurch halt auch mehr Flexibilität und die Augsburger ein bisschen locken, die halt die meiste Zeit sich darauf verlassen haben, dass dem VfL schon nichts einfallen wird, wenn man tief genug steht, und das hat funktioniert. Für mich wäre Lovro Mayer ein Spieler, den man dann halt einfach zurück auf die 6 oder auf die 8 ziehen kann, um von da aus die Bälle zu verteilen. Aber wie schon angesprochen, der fällt jetzt erst mal 4 Wochen aus und ja, was das angeht, muss man auch sagen, war er, als er zu uns gekommen ist, eine große Versprechung, dass er das kann. Das hat er noch nicht so oft gezeigt. Und ja, es wird ohne ihn wird es bestimmt nicht einfacher. Das ist ein bisschen traurig. Ja, der Trainer hat nach dem Spiel den Satz gesagt, wir sind kein Spitzenteam, wir sind der VfL Wolfsburg. Naja, das überrascht niemanden so richtig, wenn man ehrlich ist. Aber es ist schon, ja, ein bisschen bedenklich ist es schon. Weil wenn man sich den Kader anguckt, muss da ja eigentlich mehr drin sein. Da sind doch kreative Leute drin, das müsste funktionieren, wenn man auf Konter spielen kann oder halt gegen, ich sag mal, gegen Mannschaften spielt, die das gerne machen, die den Ball haben wollen, die wissen, was mit dem Ball zu tun ist, dann kommt uns das entgegen. Dann können wir in die Zweikämpfe gehen. Dann können wir versuchen, den Ball abzuschirmen, über Konter zu spielen. Das ist ja, das ist kein gutes Zeichen eigentlich, wenn man dann gegen Mannschaften wie Augsburg, die es gar nicht wollen, sich so schwer tut und ja, so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt ein bisschen deprimierend, es ist ein bisschen langsam und uninspiriert. Und das ist schade, weil der Kader könnte das hergeben. Und man muss mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Wenn jetzt Lukas Metscher bald wieder hoffentlich soweit ist, dass er regelmäßig und dauerhaft spielen kann, dann haben wir vielleicht einen Dreiersturm aus Amura, Wind und Metscher. Das ist schon so ein Dreigestirn. Ich glaube, das könnte zusammen richtig, richtig gut funktionieren, weil das halt drei komplett unterschiedliche Spieler sind. Du hast den wuseligen Amura, der durch die Gegend flitzt. Du hast Jonas Wind, der gerne ein bisschen mehr Tiefe im Spiel hat, den Ball verteilen kann, ihn annehmen kann. Und du hast Lukas Metscher, kopfballstark, so einen klassischen Wandspiel. Torgefährlich, technisch stark. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert. so in der Kombination, dass der Trainer das auch sieht und dass vor allen Dingen hoffe ich in erster Linie, dass Lukas fit bleibt und dann kann das eigentlich nur gut werden. Schauen wir uns doch mal an, was das so in der Tabelle bedeutet, wie da die Situation ist. Ja, dann muss ich euch nichts vormachen. Ein Punkt ist zu wenig gegen Augsburg. Da hätte ein Sieg sehr, sehr viel mit sich gebracht. Wir haben jetzt aus 9 Spielen 9 Punkte geholt. Das ist nicht die Welt. Anfangs haben wir uns immer so ein bisschen durchgehangelt mit, wir haben ein wahnsinnig schweres Auftaktprogramm und das ist ja auch Fakt. Also da redet ja auch keiner drüber, dass das nicht so ist. Allerdings haben wir jetzt mit St. Pauli, Werder und Augsburg 3 Gegner gehabt, die eigentlich auf Augenhöhe sind, wenn es gut läuft. Für die, wenn es schlecht läuft, sollten wir eigentlich drüber sein. Und da aus diesen 3 Spielen 2 Punkte zu holen, ist nicht nur nicht die Welt, das ist echt viel zu wenig. Da hat man sich viel mehr erhofft. Das Spiel gegen St. Pauli war völlig okay. Augsburg hat man viel versucht und wenig geschafft. Das Spiel gegen Werder Bremen war eine mittlere Katastrophe. Und ja, das fühlt sich nicht gut an. Das vor allen Dingen sorgt es dafür, dass man anfängt, sich so langsam so ein paar Gedanken zu machen. Und ich will es jetzt noch nicht ganz negativ schreiben, aber ich denke, es tut uns nicht schlecht, früh zu kritisieren und mal zu gucken, dass nicht was besser läuft, weil wir alle wollen ja eigentlich eine erfolgreichere Saison haben als die letzte. Und da sind 9 Punkte aus 9 Spielen kein guter Schritt in die richtige Richtung. Deswegen schauen wir uns doch mal an, wie es jetzt so gegen Heidenheim aussieht. Erstmal vorneweg großen Dank an die DFL. Sonntag 19.30 Uhr, Spiel in Heidenheim. Das sind über 500 Kilometer mit dem Auto, 7 Stunden mit der Bahn. Super, das ist natürlich astrein fanfreundlich. Und da kann man sich nur bedanken, dass das so gut gelegt ist. Was macht uns Hoffnung? Erstmal vorneweg, es ist ein Auswärtsspiel. Da punkten die Wölfe in letzter Zeit ganz gut. Das klappt diese Saison ganz hervorragend. Von daher machen wir einfach mal genauso weiter. Schauen kurz auf unsere Aufstellung. Sepp Bonneau sollte bis dahin wieder komplett fit sein. Der hat sich ja eine fiese Erkältung geholt. Kommt jetzt langsam aber sicher wieder ins Rollen. Ich denke mal, dass er im Kader auf jeden Fall dabei ist. Ob er auch in die erste Elf rutscht und wenn er da hineinrutscht, ob er zu Wawro und Kulirak rutscht oder einen von beiden ersetzt. Das muss man sehen. Es liegt so ein bisschen in der Idee vom Trainer, was, wie, wo er sich das vorstellt. Wimsi ist wieder dabei. Wimmer war ja 2 Spiele gesperrt nach dieser dummen roten Karte gegen Werder Bremen. Ist wieder dabei. Dafür ist Lovro Meier, wie gesagt, raus. Asta Wrangs, das war mir gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, ob das vorher so klar war. Ist auch für den Rest der Hinrunde raus. Den hat es irgendwo im Oberschenkel, glaube ich, erwischt. Wir müssen mal weiter gucken. Jonas Wind hat einen Schlag auf die Hüfte gekriegt, fällt vielleicht aus. Wenn, dann fällt er nicht lange aus, aber dann für das eine Spiel. Für Matthias Swanberg, der wird nach der Länderspielpause wiederkehren. Und Kevin Paredes, der am Mittwoch hoffentlich wieder im Mannschaftstraining steht, steht die Rückkehr in den Kader auf jeden Fall vor der Tür. Aber ich denke, Heidenheim ist da nicht so realistisch. Da müssen wir mal gucken, wie das ist, wie die Rotation aussieht, wie die Statik des Spiels aussehen soll. Man hat jetzt so gewisse Eckpfeiler, hat man sich gebildet. Drumherum wird immer der Kader so ein bisschen angepasst. Mal schauen, wie das gegen Heidenheim passiert. Ja, die Heidenheimer, letztes Jahr die ganz große Überraschungsmannschaft der Liga. Eigentlich sind die so eine Überraschungsmannschaft, dass man sich gar nicht wundert, dass die natürlich jetzt wieder auch vor uns stehen. Aber es ist nur ein Punkt, und das ist, den sie mehr haben als wir. Das ist immerhin etwas. Die letzten Wochen waren jetzt auch nicht überragend erfolgreich für die Heidenheimer. Man hat 0-0 gegen Hoffenheim gespielt. Man hat gegen die Hertha im Pokal 2-1 verloren. Man hat 1-0 in Kiel verloren. Also das sind keine Ergebnisse, die uns jetzt Angst und Bange werden lassen müssen, aber wir sind auch nicht in der Situation, dass wir jetzt eine ganz große Klappe haben sollten. Man muss dazu auch schon wirklich sagen, dass Heidenheim einfach absurd stabil ist. Also denen ist halt im Endeffekt alles egal, die ziehen es durch und die spielen. Wenn man mir gesagt hätte, dass die nach den Abgängen von Beste, von Kleindienst, von Dingschi und von Cesar alles mehr oder weniger Stammspieler, einige sogar die absoluten Führungsspieler, die werden abgegeben und die machen einfach so weiter. Die holen irgendwelche Spieler aus der 3., 4. Liga teilweise, die sich dann nach vorne durchsetzen. Und das ist wirklich beeindruckend und deswegen kann man da auch gar nicht böse sein, dass die wieder da oben sind. Ich auf jeden Fall bin echt gespannt. Wir sind gegen Heidenheim, das muss man auch mal sagen, so rein statistisch noch ungeschlagen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Es gab ja noch nicht so wahnsinnig viele Vergleiche in der Liga, von daher ist das jetzt nicht ganz so beeindruckend, aber immerhin. Was die Aufstellung der Heidenheimer angeht, kann man sehr schwer vorhersagen, was da passiert. Da wird sehr viel rotiert. Schmidt, der Trainer, das Urgestein inzwischen im deutschen Trainerwesen, ist da immer sehr flexibel, stellt die Mannschaft immer so auf, wie er denkt, dass sie am besten ist. Also hängt da nicht an festen Systemen, sondern wechselt hin und her, so gut er kann. Von daher ist es sehr schwer, das vorherzusehen, was da auf einen zukommt. Auf wen wir uns vielleicht freuen können, ist Tim Siersleben, auch wieder einer unserer ehemaligen jungen Spieler, der sich in Heidenheim zu einer festen Größe entwickelt hat. Ja, mal schauen, was da auf uns zukommt.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Und damit haben wir es auch schon fast geschafft. Wir schauen noch ein bisschen, was so rund um den VfL passiert. Unter anderem gibt es endlich einen Gegner für das nächste Heimspiel im DFB-Pokal. Wir treffen auf die TSG aus Hoffenheim. Gespielt wird am 4. oder 5.12. Gerüchten zufolge eher am 5., weil die TSG am Sonntag vorher schon spielt. Es ist unter der Woche. Es wird ein frostiger Tag in Wolfsburg. Da können wir jetzt schon von ausgehen. Ich hoffe, ihr kommt alle und schaut euch das mit an, wie wir vielleicht gleich die nächste Runde im DFB-Pokal erobern. Und prinzipiell gäbe es schlechtere Saisons, um ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzuziehen, denn mit den Partien von Leipzig gegen Frankfurt und Bayer gegen Bayern, ich weiß gar nicht, wer da heim- und auswärts spielt, ist auch egal, auf jeden Fall werden mindestens zwei dieser, ich sag mal, Finalfavoriten ausscheiden, und ich sag mal, das ist ja nicht das Schlechteste, wenn man da als kleiner Verein vielleicht einen Fuß reinhalten kann. Bei den Frauen sieht es auch wieder noch ein bisschen besser aus. Sie haben am Wochenende 3:0 gegen Freiburg gewonnen, sind jetzt Tabellenzweite, weil Bayern und Frankfurt sich 1:1 getrennt haben. Aber das ist eigentlich alles fast in den Hintergrund gerückt, weil nachdem Poppy letzte Woche ihr Abschiedsspiel aus der Nationalmannschaft hatte, hat sie jetzt bekannt gegeben, dass ein Abschied ihr erstmal reicht und sie bleibt noch ein Jahr länger, also bis 2026 bei unserem VfL. Als Belohnung dafür hat sie dann von Frank-Walter Steinmeier das silberne Lorbeerblatt am Kranz bekommen. Naja, ist natürlich Quatsch. Bekommen haben das unsere Olympioniken, die Sportsfreundinnen Jule Brandt, Vivien Endemann, Merle Frohms, Bianca Hegering, Sarai Lindner, Julia Minge und Alex Popp bekommen, wie gesagt, für ihre tollen Leistungen, die sie in Paris gebracht haben mit der Bronzemedaille. Und da kann man einfach mal gratulieren.
Wölfe Radio. Faninfos.
Und damit zum Abschluss noch kurze Faninformation. Ihr habt es letzte Woche im Stadion gesehen. Am 23.11. findet in Halle 9 mal wieder eine Typisierung statt. Wenn ihr da noch nicht registriert seid, geht da unbedingt hin. Lasst euch typisieren. Das ist eine ganz einfache und entspannte Art und Weise, um gegebenenfalls Leben zu retten. Und ich finde, wenn man die Chance hat, dann sollte man das dringend tun. Die Green White Angels sammeln, wie schon gegen Augsburg, auch im nächsten Heimspiel gegen Union Berlin am 23.11., Becher von uns, die gesammelte Summe, also ne, sie tauschen dann den Pfand gegen die Becher, ihr versteht das Prinzip, das gesammelte Geld wird dann aufgeteilt zwischen dem Hospiz in Wolfsburg und der Trostinsel, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Eine sehr unterstützenswerte Aktion, wie ich finde, und ja, ich kann sagen, meine Becher sind da am letzten Wochenende schon gelandet. Dazu auch der Hinweis, dass nach dem nächsten Heimspiel, nach Spielende im Nordkurvensaal, mal wieder eine Sonderschicht stattfinden wird. Und last but absolutely not least, am Wochenende, wenn ihr es nicht schafft, aus welchen Gründen auch immer, die kurze Strecke nach Heidenheim am Sonntagabend auf euch zu nehmen, könnt ihr in Wölfe Radio Arena live natürlich die Ergebnisse und das Spiel verfolgen. Jan und Holger übertragen live. Und ja, das ist dann ja auch schon wieder erstmal das Spiel vor einer kurzen Länderspielpause, bevor es dann an das gerade schon erwähnte Spiel gegen Union Berlin geht. Und damit sind wir auch schon durch für heute, eine etwas kürzere Sendung. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen, und damit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, ja, bleibt geschmeidig.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du. Immer nur du, immer nur du.